Hallo und herzlich willkommen bei The Preacher and the Teacher, der charmante Podcast mit Humor und Tiefgang, von Daily Shit bis Holy Stuff. Mit Steve.
Ich bin der Preacher.
Und Anki.
Und ich bin der Teacher.
Viel Spaß.
Hallo, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Steve lacht sich gerade einen Ast und es ist einfach so wunderschön, dich wieder vor mir am Bildschirm zu sehen, Steve. Es ist mir eine Freude, diesen Podcast heute aufzunehmen. Er leuchtet sich gerade mit seiner Tischlampe ins Gesicht, um auszusehen wie ein Engel. Es hat
mit
funktioniert.
Seinem Scheinwerfer-Set, mit seinem Scheinwerfer-Set, was über seinem Schreibtisch angebracht ist. Für Erweckungsmomente aller Art.
Die wir in dieser Folge heute auf jeden Fall brauchen werden. Steve, was geht ab und worüber sprechen wir heute?
Wir sprechen heute über die Bibel. Sorry, ich hätte jetzt irgendwie einen größeren Spannungsbogen machen sollen. Wir sprechen heute über das beste Buch der Welt. Wir sprechen heute über die Bibel, Anki.
Nice, richtig gut. Mir ist gerade was eingefallen. Und zwar haben wir damals im Konfirmationsunterricht, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, im Konfirmationsunterricht haben wir damals auch so eine Einheit zur Bibel gemacht. Wer hätte es gedacht? Und ich weiß noch, dass unsere MitarbeiterInnen von damals, die haben so ein Anspiel gemacht. Das ist mir bis heute so im Kopf geblieben, weil ich es so krass fand. Also nicht das Anspiel war krass, sondern meine Erkenntnis fand ich irgendwie krass. Mhm. Und sie haben so ein Anspiel gemacht, dass eine Frau geht in einen Buchladen und sagt so, oh ja, ich bin auf der Suche nach einem neuen Buch. Am liebsten hätte ich gern was auf einer wahren Begebenheit beruht, bla bla bla, und so ein bisschen ins Historische geht. Aber ich hätte auf jeden Fall auch gern Action und Drama drin und so ein bisschen Krimi-mäßig und so ein bisschen Love Story hätte ich auch noch gern drin und so weiter. Und dann redet sie halt so und bringt halt quasi so alle Buchgenres rein, die man sich so vorstellen kann. Und dann sagt sie so, ja, aber wahrscheinlich haben sie sowas einfach gar nicht. Und dann meint sie, doch, schauen Sie doch mal in die Bibel. Also am Schluss, der Plot-Twist war dann nicht so krass, aber in dem Moment habe ich wirklich so realisiert, krass, Alter, in der Bibel, das ist echt so krass vielseitig. Also es stehen einfach so viele Sachen drin. Irgendwie fand ich es total faszinierend, das damals so zu realisieren. Vielleicht hätte ich so mit einem besseren Spannungspunkt zu Beginn dieser Folge. Wir hätten dieses Anspiel spielen
sollen. Schade, dass ich es versaut habe. Verstehe ich schon.
Nächstes Mal üben wir so ein Anspiel für euch. Nächstes Mal machen wir ein Anspiel.
Aber es gibt Romanze, es gibt hier
Mord und Totschlag.
Ruth und ihr Typ, es gibt True Crime, ja. Es gibt Geschichtsbuch, es gibt Erotik im Hohelied. Genau, und es gibt wundersame Erzählungen, es gibt es gibt irgendwo so ein bisschen Fantasy, vielleicht ist auch irgendwo ein bisschen Fantasy dabei.
Ja, doch, das mit diesen Halbriesen oder Halbgötter oder was da bei
Noah. Ja, genau, in der Genesis, aus den Kindern von Menschen und Engeln wurden die Riesen. Ja. Und das steht da einfach so. Und dann, natürlich, wer kennt sie auch nicht? Ja, aber jedenfalls ist die Bibel ein Thema, was man gerade in so einem Podcast wie unserem immer dran nehmen kann. Jetzt ein bisschen Anlass ist, es gibt eine neue Bibelübersetzung. Die Bibel ist das meist übersetzte Buch der Welt. Und es gibt in Deutschland eine neue Bibelübersetzung. Die Basisbibel heißt die. Und die erhebt den Anspruch. Und ich durfte auch schon mal reinlesen. Das heißt, die ist auch sprachlich sehr, sehr schlicht und schön und klar. Und in einem Deutsch von 2020 und nicht in einem Deutsch von 1517. Also ich mag die Luther-Übersetzung echt sehr gerne, weil die tolle Sprachkraft hat. Aber manchmal, also wenn da steht, sie hoben ihre Augen auf, dann fragt man sich schon, was da vorher passiert ist, dass sie die dann aufheben mussten. Und solche Dinge sind da einfach nicht drin. Und genau. Und das ist uns erstmal Anlass genug, über die Bibel zu reden. Anki.
Ja, das stimmt. Ich wollte noch gerade sagen, in der neuen Show von Joko, die letzte Woche angefangen hat, haben sie auch darüber gesprochen, dass die Bibel das Buch mit den meisten Auflagen ist auf der ganzen Welt. Fand ich auch interessant. Haben also Joko und Elias Mbarek kurz mal über die Bibel einen rausgehauen, würde ich sagen.
Voll gut. Ja. Wundert mich nicht, aber
ich wollte nur mal jetzt hier noch kurz ein bisschen ProSieben wissen.
Anki wollte nur mal zeigen, dass sie auch ProSieben guckt.
Dass ich, genau, nicht nur RTL 2.
Nicht nur Arte.
Steve, ich habe zu Beginn eine kleine Fragerunde für dich vorbereitet. Wir brauchen unbedingt noch einen coolen Namen für diese Fragerunde. Ich hätte es sonst banale Fragen an Steve genannt, aber ich glaube, dann haben die HörerInnen schon gar keinen Bock mehr zuzuhören.
Einstiegsfragen.
Nein, das klingt viel zu pädagogisch. Das bin ich dagegen.
Warm-up.
Warm-up. Okay, wir machen ein bisschen Warm-up, dann um ein bisschen Sport hier in die Runde zu bringen. Okay, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Du musst nicht...
Also bisschen nervös, aber auch bereit.
Also es sind nicht so, es könnten so Hotseat-Fragen sein, aber du darfst dir ruhig auch ein bisschen, du darfst auch ein bisschen ausschweifender erzählen. Also du musst jetzt nicht mit...
Das ist mir ja noch nie passiert.
Oder antworten, aber okay. Steve, du als Pfarrer, wie viele Bibeln besitzt du? Ich schaue hinter dir auf deinen verstohlenen,
Bücherregal-Brett. Moment, jetzt muss ich mich kurz umdrehen und zählen.
Das ist gut, dadurch wissen jetzt auch die HörerInnen, dass wir die Fragen vorher nicht abgesprochen
haben. Ich bin jetzt bei 25, hier liegt noch eine 26. Das sind aber manchmal auch nur Ausgaben von Altem oder Neuem Testament. Aber so um den Dreh müsste es passen.
Hat jeder Pfarrer so viele? Ist das Pflicht? Braucht man das? Sammelt sich das so wie jetzt bei mir irgendwie grammatische Französischbücher im Studium?
Naja, es ist schon so, wenn man irgendwie Theologie studiert oder so, vielleicht auch schon, wenn man als Pfarrer ist, ist es mir nicht mehr passiert, aber dann denken die Leute, ach, wofür interessiert der sich, wenn die einem was schenken wollen, der ist ja sehr christlich, der kann bestimmt eine Bibel gebrauchen. Und so kommt man schon in den Besitz von mehreren Bibeln und man fragt sich schon, haben die Leute nicht vielleicht nachgedacht, dass man vielleicht schon eine hätte? Genau, da so bekommt man einige. Und Übersetzung ist echt ein spannendes Business und kann einen großen Unterschied machen. Und deshalb, glaube ich, werden viele Pfarrer schon viele haben, weil sie einerseits die in den alten Sprachen haben müssen fürs Studium und dann einfach ganz viele unterschiedliche Übersetzungen. Ich habe auch welche auf Englisch oder auf Finnisch.
Auf Finnisch? Wieso auf Finnisch? Mhm. Sprichst du Finnisch?
Meine Stiefmutter kommt aus Finnland und die hat mir die mal geschenkt. Ich spreche leider kein Finnisch. Es ist... aber sie sieht gut aus. Okay. Sie sieht gut aus im Regal.
Okay, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Okay, nächste Frage.
Wie viele
hast
du denn? Oder darf ich die Fragen nicht zurückstellen?
Doch, du darfst die Fragen auch zurückstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich hätte jetzt so auf 5 getippt.
Oh.
Also meine, die zur Konfirmation. Dann habe ich die ich aktuell benutze, die ist auf Englisch. Dann habe ich eine Sportlerbibel und dann habe ich noch so kleine, weißt du, so diese ganz kleinen, die man auch so in der Tasche stecken kann, die ich eine Zeit lang immer in der Tasche hatte, weil ich dachte, falls ich in der Bahn mal spontan Bock habe, die Bibel zu lesen, ist irgendwie nie vorgekommen. aber ja, und früher hatte ich noch eine Kinderbibel, aber die hätte ich jetzt, also die habe ich ja jetzt nicht mehr. Das ist kein aktiver Besitztum von mir. Wenn man das so nennen kann. Aber ja, ist noch Luft nach oben. Ich bräuchte vielleicht auch mal noch einen in Französisch, dann will ich vielleicht auch mal öfter Französisch üben. Wäre eine Idee vielleicht. Nächste Frage. Welche Übersetzung liest du am liebsten? Oder vielleicht zu welchem Anlass liest du, du kannst jetzt auch sagen, was weiß ich, wenn du privat liest, dann die und wenn du eine Predigt vorbereitest, dann die oder wenn du jemand vorliest, dann die.
Ich lese tatsächlich selber meistens Luther. Ich habe hier auch eine, tatsächlich auf dem Schreibtisch eine Luther rumliegen, die hat auch so ein schönes Griffregister. Wer wirklich mit Bibeln hantiert manchmal, der soll sich so ein geiles Griffregister gönnen. Es macht das Leben so viel einfacher.
Sag mal kurz für die, die es jetzt gerade nicht sehen, was ist ein Griffregister?
Griffregister ist, du machst halt zu jedem Buch, hast du so ein kleines, naja, es sind nicht Post-its, man könnte es vielleicht auch mit Post-its machen, aber es sind so kleine Dinge, die klebt man dann auf die Seite und da steht dann Johannes drauf und dann greifst du da einfach in der geschlossenen Bibel ran, tust die auf und dann siehst du Johannes 1. Kapitel, im Anfang war das Wort.
So wie früher die Telefonbücher quasi.
Vielleicht. Ich erinnere mich gar nicht mehr so gut an Telefonbücher. Ja, genau. Also sowas. Das ist die Luther, mit der ich schon hauptsächlich irgendwie was mache und manchmal aber tatsächlich vor allem für Predigten. Ich habe dir mal einen Predigtext geschickt und da hast du gesagt, da verstehe ich überhaupt nichts von und es war Luther. Und dann habe ich gedacht, eigentlich hat die Anki total recht. Und dann habe ich mir tatsächlich die Basisbibel dazu den Text durchgelesen und er war auch mir deutlich verständlicher. Und ich hoffe, ich entzaubere jetzt nichts, wenn ich sage, ich habe ihn nicht zuerst mal auf Griechisch gelesen, um ihn zu verstehen. Genau. Aber also würde ich sagen, tendenziell Luther, manchmal Basisbibel, manchmal auch die neue Genfer. Ja.
Ich muss eine kurze Rückfrage stellen. Gibt es nicht auch von Luther verschiedene Versionen? Also irgendwie eine von, was weiß ich, wie alt und dann noch irgendwie eine bisschen neuere? Gibt es da nicht auch immer wieder neue Versionen?
Also, Ja, es gibt so, also nicht richtig neue Übersetzungen, sondern das versucht schon der Luther-Übersetzung treu zu bleiben, aber quasi Bibelübersetzer gucken sich alle paar Jahre, die vorletzte war 1984 und die letzte war jetzt 2017, also was sind das, so 30 Jahre? Vielleicht alle 30 Jahre die nochmal an und vergleichen, die gucken, stimmt noch, also ist da was grob Falsches drin, dann würden die Luther auch korrigieren und entspricht es irgendwie noch grob dem, wie man heute vielleicht sprechen würde, unter Wahrung von Luther. Also die Luther-Übersetzung ist schon so ein bisschen eine Museumsübersetzung mit schöner Sprache und so für Leute, die eine Leidenschaft für haben. So wie man auch mal in ein Museum geht und sich schöne alte Bilder anschaut, die jetzt nicht Banksy sind. Genau, und dann gibt es Dinge, die sind eher die Banksys unter den Übersetzungen. Genau.
Und also du machst da quasi auch keinen Unterschied, so wenn du jetzt sagst, okay, wenn du eine Predigt vorbereitest, dann nimmst du eine andere wie die, die du sonst lesen würdest.
Ich habe aber, also manchmal sozusagen, wenn es komplizierte Texte aus den Briefen sind oder so, habe ich auch schon mal im Gottesdienst also zum Beispiel die Basisbibel oder so genommen.
Okay, Steve, und jetzt eine etwas schamlosere Frage. Welche Bibelübersetzung findest du unnötig? Also welche hättest du jetzt wirklich nicht auch noch gebraucht?
Ja, weiß ich nicht. Also die Bibel muss ja quasi für jede Generation neu verständlich sein. Und das ist, hoffe ich, ja irgendwie auch die Idee von Bibelübersetzungen. Vielleicht zwei Sachen, wo man ein bisschen sensibel sein muss. Das eine ist, glaube ich, die Volksbibel mit X geschrieben, die Martin Dreyer gemacht hat. Und die hat, glaube ich, nicht so sehr den Anspruch, jetzt sehr nah am biblischen Text zu sein, sondern eher den Anspruch, sehr nah an heutiger und dann auch konkret Jugendsprache zu sein. Und ich finde das, also ist ein spannendes Experiment. Ich habe das auch schon mal im Konfirmandenunterricht benutzt. Also wenn da steht, nicht ihr seid das Licht der Welt, sondern ihr seid der 5000 Wattstrahler für diese Welt oder so. Also ich glaube, Licht hätte jetzt auch so jemand verstanden, der 14 ist. Aber es ist natürlich irgendwie so ein bisschen flippig und in dem manchmal kann so eine verstörende Übersetzung auch nochmal was sichtbar machen. Was man vorher vielleicht überlesen hätte, genau. Und andererseits, also im gleichen Ding kommt ja dann danach in der Bergpredigt, ihr seid wie das Salz für die Welt. Und dann ist ihr seid wie ein Kühlschrank für die Welt, weil Salz auch in der Antike oft als Kühlschrank, also quasi als zur Konservierung verwendet wurde, weil man ja nicht so viele Sachen so kühl halten konnte zum Einsalzen. Und da muss man auch sagen, aber Salz hat ja schon auch noch eine andere Bedeutung als ein Kühlschrank, nämlich kann auch Dinge, die fad sind, wieder schmackhaft machen. Und das ist, finde ich, eine ganz starke Bedeutung oder ganz wichtige Bedeutung von Salz, auch an dieser Stelle. Und das fällt dann aber weg, wenn du halt
Ja,
sagst, das
verstehe,
ist halt
verstehe.
jetzt ein Kühlschrank. Und deshalb ist es für mich keine unnötige Übersetzung, aber es ist eine, wo man sich ein bisschen klar sein muss, die entfernt sich doch in dem Willen, irgendwie sehr hip zu sein, doch ein bisschen von dem Urtext. Und genau, die Bibel in gerechter Sprache noch mal anders, die hat das Ziel, nicht, also die hat das Ziel auch relativ nah am Urtext zu sein, aber auch den Anspruch, irgendwie geschlechtergerecht zu schreiben und auch antijüdische Stellen und so zu glätten. Und da muss man eben auch so ein bisschen sagen, da ist halt auch sozusagen, da ist die Priorität, ist irgendwie die Geschlechtergerechtigkeit und die Glättung unangenehmer Stellen. Und das ist dann aber auch nicht mehr so nah am Urtext, sondern das muss man halt wissen, weil das sind zwei Übersetzungen, wo die, also wo sozusagen am Ende klar ist, ein bisschen klar ist, was am Ende ein bisschen rauskommen soll.
Finde
Genau.
find ich voll interessant. Ich hätte dieselben Exemplare mit einer ähnlichen Begründung auch
Wirklich?
genannt. Ja, ich hatte die
Ach,
gleichen
krass.
beiden im Kopf. Und ich finde es, also ich glaube, bei der Bibel in gerechter Sprache, die ist mir einfach irgendwie, also ich würde nicht sagen, dass sie unnötig ist, so, das würde ich nicht, aber sie ist mir einfach irgendwie sehr fremd. Also ich kann damit irgendwie einfach, ja, also
Ist
ich,
vielleicht auch eine Generationenfrage, weiß ich nicht.
genau,
Also ich kenne
vielleicht.
viele Leute, die damit sehr, die sehr gerne, und ich kenne nicht
Genau,
viele Leute,
voll.
aber ich kenne Leute, die sehr gerne haben.
Ja, genau, also voll. Also ich würd auch niemandem das irgendwie absprechen, der irgendwie sagt, die Bibel in der und der Übersetzung gibt mir total viel. Hey, dann go for it. Also mach das. Aber dann hat jeder, glaube ich, schon irgendwie vielleicht auch einfach einen anderen Fokus. Also wie du sagst, manche sind halt irgendwie nah am Urtext, manche sind irgendwie nah an dem Lebensnahen und so weiter. Aber ich muss nur so lachen, weil als du die Volksbibel Volksbibel beschrieben hast. Ich fand es so witzig, weil das ist einfach, die Volksbibel ist wie so Eltern, die versuchen, mit ihren jugendlichen Kindern cool zu reden, oder? Ja. Also sie versuchen so in dieser Jugendsprache, aber es gelingt halt nur so bedingt. So an manchen Stellen setzen sie voll einen rein und du denkst dir, ja Mann, richtig cool. Und bei dem anderen ist einfach so keine Jugendsprache, Papa.
Der hippe alte Mann, der irgendwie versucht hat, nochmal, also ich will jetzt wirklich nicht den Martin Dreier ans Bein bringen, aber sozusagen, es ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen, so wie ja auch diese Jugendwörter des Jahres manchmal so gekürt werden und du so denkst, ist das eigentlich, also du zumindest bei einem Viertel denkst, sagt das eigentlich wirklich irgendjemand?
Ja.
Auch und das irgendwie, wenn man das ja wollte, es ändert sich ja alles so schnell.
Genau, das ist nicht das andere.
LOL. Und ich weiß, dass heute Leute nicht mehr LOL sagen, sondern Mau. Und
nee, das Mau sagt mittlerweile auch keiner mehr.
Was sagt man denn heute?
Keiner. Roffelkopter. Nein, sagt man.
Roffelkopter ist auch älter. Naja, jedenfalls sehr, auf jeden Fall ist es ja sehr, also da muss man ja alle 5 Jahre, wenn das der Anspruch ist, alle 5 Jahre eine neue rausbringen.
Da gibt es übrigens auch, die Holige Bimbel. Kennst du die?
Die kenne ich, die steht da hinten auch irgendwo. Aber die ist also von Shahak Shapira, den ich jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe, hat mir aber nicht so, das ist ja irgendwie. Ja, ich finde den manchmal witzig und manchmal finde ich, ist es so sehr gewollt und ich glaube, das ist eines eher dieser gewollten Dinge. Die muss man sich jetzt wirklich nicht kaufen.
Also, aber ich sagen. Der spricht quasi so diese Bibelgeschichten mit dieser Ibims-Sprache und so. Also, damit, falls die von euch die Holige Bimbel nicht kennen, das geht so in die Richtung. Aber ja, okay, wir entfernen uns von den banalen Fragen an Steve und kommen wieder zurück. Wir schweifen ab. Steve. Wie
es wird übrigens gleich noch deep, möchte ich noch voraus.
Ja, es wird auf jeden Fall noch deep. Es ist nur die Kennenlernphase, das Warm-up gerade. Wie liest du die Bibel, Steve? Dann sag nicht von links nach rechts.
Ich lese die Bibel tatsächlich hauptsächlich mit dem Kirchenjahr. Also ich glaube, das ist was uns wahrscheinlich wirklich unterscheidet. Ich bin niemand, der so die Bibel, als habe ich auch im Studium mal gemacht, von vorne nach hinten liest, aber oder in Small Groups oder in Hauskreisen oder so, sondern ich lese die tatsächlich, ich habe hier so ein Dings, mit dem ich so morgens meine stille Zeit mache und dann sind zu jedem, jeder Sonntag hat hier ein bestimmtes Thema und dazu gibt es zu jedem Sonntag insgesamt, glaube ich, circa 6 bis 7 Texte, also das passt dann auch zu den Wochentagen, die man hat und dann hat man zu diesem Thema halt jeweils einen Text und das ist am einen Tag aber jemand aus, einer aus dem Alten Testament, einer aus dem Neuen Testament, einer aus den Briefen und dann genau. Und
so also ist nicht das, das ist nicht die Tageslosung, ist was anderes.
Nein, es ist nicht die Tageslosung, genau, sondern es ist tatsächlich, wir können ja über das Thema Losungen auch nochmal sprechen. Ich versuche irgendwie was Wertschätzendes zu sagen, was nicht in irgendwie die Form von geistlichem Lottospiel oder Horoskop ausartet, aber genau, also das ist sozusagen, mir sagt es viel mehr, weil es ganze Abschnitte sind und nicht ein aus dem Zusammenhang gerissener Vers. Und das, so lese ich die Bibel tatsächlich am allermeisten, nämlich in diesen thematischen Abschnitten des Kirchenjahrs. Mhm. Genau. Und du liest die wahrscheinlich mehr so fortlaufend, oder?
Nee, tatsächlich lese ich die Bibel sehr immer so, wie es mir gerade reinläuft. Also ich glaube, ich muss das immer, das ändert sich bei mir immer wieder, so wie ich meine Bibel lese. Also manchmal zum Beispiel habe ich voll Bock, jetzt in der Bibel zu lesen zu einem bestimmten Thema, was weiß ich, Vergebung. Und dann gucke ich nach Bibelstellen zum Thema Vergebung oder da gibt es zum Beispiel in dieser Bibel-App, in der YouVersion Bibel-App auch so thematische Bibellesepläne. Oder ich sage zum Beispiel, was weiß ich, wenn mir in der Predigt vielleicht ein Text besonders, also wenn der mir irgendwie aufgefallen ist, dann denke ich vielleicht, okay, hey, ich möchte jetzt den Philipperbrief lesen oder so irgendwas und dann lese ich den Philipperbrief. Mhm. Ich habe also quasi eher so verschiedene Sachen, an denen ich mich langhange. Ich habe zum Beispiel auch so eine geile Bibel-Rubbelkarte, da kannst du frei rubbeln, wenn du ein Kapitel gelesen hast. Das ist sehr motivierend, kann ich nur empfehlen. Mega nice. und gerade zum Beispiel habe ich tatsächlich wieder angefangen, von ganz vorne zu lesen. Ich bin jetzt gerade aber erst bei Exodus. Aber
das ist auch noch das, bevor es langweilig wird.
Ja, genau. Also ich bin da jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, okay, also bevor mich, glaube ich, das Bibellesen irgendwie langweilt und quält, dann suche ich mir eine andere Methode oder dann mache ich irgendwie was anderes oder so. Und im Hauskreis, da hast du recht, da lesen wir tatsächlich auch entweder thematisch oder halt ein Buch, was weiß ich, Hebräer, Hesekiel oder so. Oder wir haben jetzt zum Beispiel auch mal irgendwie die jüdischen Wurzeln und dann haben wir dadurch durch die Bibel geguckt. Genau. Ja, und was aber bei diesen Leseplänen zum Beispiel in der Bibel auch cool ist, du kannst die auch mit anderen Leuten zusammenlesen. Und ich finde, durch den Austausch über die Bibeltexte merke ich auch echt nochmal, wie viele Ebenen da noch drin sind, die ich halt nicht sehe auf den ersten Blick. Und das finde ich tatsächlich immer ziemlich interessant, also gerade im Austausch darüber, ja, weil man halt doch irgendwie immer sehr eingeschränkt ist in seinem eigenen
Absolut. Sichtfeld. Absolut. Ich finde es so ein Geschenk, wenn man mit anderen darüber reden kann. Und dazu ist die Bibel ist immer auch von der Gemeinde aus, oder also in der Gemeinde, aber auf jeden Fall von einem Kollektiv aus ausgelegt worden. Und das ist einfach wirklich auch eine richtig clevere Sache, das so zu machen. Und mit dem im einen durchlesen, ich glaube, man muss sich schon auch ein bisschen, weil es ist so eine Ambition, die man irgendwie ja hat, oder weil man ja alle anderen Bücher so liest, ne? Mhm. Also du sagst ja jetzt nicht im neuen Ken Follett, da gucke ich mal, wo kommt eigentlich Vergebung vor, und lese die Stelle zu Vergebung, sondern, oder weiß ich nicht, Rosamunde Pilcher, was, you name it, ne? Und das kennen wir immer so, aber die Bibel ist natürlich auch kein Buch, was dafür geschrieben ist, um von vorne nach hinten durchgelesen zu werden. Ich glaube, das erschließt einem ganz viel, wenn man das mal gemacht hat, weil man mal weiß, was ist eine Chronologie oder eine gewünschte Chronologie zumindest, und was folgt auf was und warum. Also das habe ich ja oft nicht, weil ich ja in diesen Abschnitten lese, aber ich habe jetzt auch mal das Markus-Evangelium fast ganz in einem so gelesen, und es ist schon nochmal krass, und ach so, das steht ja da, und das ist dann nochmal anders, aber genau, grundsätzlich muss man sich, glaube ich, klar machen, dass es kein Buch ist, was so per se für nach vorne zum hinten durchlesen ist. Allein die Evangelien hast du vier hintereinander.
Ja.
Ich glaube, eine Chinesin war das, die mit mir im Wohnheim mal gewohnt hat, und gesagt, ja, ich habe das auch mal versucht, aber, und die hatte anscheinend nur das Neue Testament dann, und sagte irgendwie, ja, aber das ist ja total, das wiederholt sich ja ständig. Und das ist natürlich klar, so ist ja kein Buch, dass du viermal hintereinander nochmal die gleiche Geschichte erzählt hast.
Das stimmt. Und halt noch immer so ein bisschen abgeändert noch.
Ja, jetzt bin ich aber abgeschwurft.
Abgeschwiffen. Aber ich glaube, also man muss vielleicht auch noch dazu sagen, für diejenigen von euch, die mit der Bibel vielleicht nicht so mega bewandert sind, also die Bibel ist auch nicht chronologisch geschrieben. Also diese ganzen Bücher, die aufeinander folgen, sind jetzt auch nicht, aufeinander folgend chronologisch in diesem Buch drin. Also manche sind irgendwie früher,
das
manche
später. Das Tückische ist, sie tun so, als ob. Also das ist schon so, also es beginnt ja mit der Schöpfung, und dann kommt irgendwann so Abraham und Wüstenleute, und dann geht man nach Ägypten, und dann ist man aber in Ägypten, und dann zieht man aus Ägypten wieder aus, und es ist schon so geschrieben, als es tut so, als wäre es chronologisch, aber es ist in vielen Stellen tatsächlich nicht so, sondern die Ältesten. Also wenn man sagen muss, die Ältesten, womit das Schreiben vielleicht angefangen hat, ist tatsächlich vielleicht so Propheten, und die ja eigentlich relativ spät kommen, wenn man sie von vorne nach hinten durchlesen würde, und vielleicht deuteronomistisches Geschichts-, also so Königebücher und so. Und das ist aber auch in der Zeit, es ist auch nicht zeitgenössisch geschrieben, sondern ist eine, sozusagen, Leute haben gesagt, wir kennen solche Geschichten und gerade sind wir da und da, und wir müssen jetzt nochmal aufschreiben, wo wir eigentlich herkommen, was unsere Geschichte als Israel ist. Und dann fangen wir da an halt bei der Schöpfung oder so. Aber es ist quasi nicht, dass bei der Schöpfung jemand dabei gewesen wäre. Also ich weiß, dass es Leute gibt, die das auch mit sehr viel Überzeugung vertreten würden. Aber die Bibel tut eigentlich auch nicht so, als man hat ganz lange gedacht, die fünf Bücher Mose wären von Mose geschrieben worden. Und aber hat er da bei der Schöpfung, saß er da schon da und hat das alles beobachtet und hat mitgeschrieben. Und es gibt ja auch zwei Schöpfungsberichte, die Bibel ganz am Anfang der Bibel direkt nimmt. Das ist schon die erste Wiederholung, wo man sich denkt, jo, hätte nicht einer auch gereicht. Und man merkt, die haben einen völlig unterschiedlichen Schwerpunkt. Die sind auch sehr unterschiedlich alt. Das ist im Alten Testament immer alles schrecklich umstritten, wie alt was genau ist. Aber man kann quasi sagen, der erste Schöpfungsbericht, der mit den 6 Tage Schöpfung und 1 Tag Ruhe, den man so kennt, anfängt, gilt als der jüngere von beiden, so 6. Jahrhundert vielleicht, also babylonisches Exil. Also eigentlich
Okay, Israel. Steve, du hast jetzt nicht den Anspruch an mich und unsere HörerInnen, dass wir wissen, in welchem Jahrhundert das babylonische Exil war, oder?
Irgendwann.
Ich habe Geschichte abgewählt, so schnell es ging.
Wird Israel von den Babyloniern überfallen und ganz viele Leute werden aus Jerusalem weggeführt, vor allem die Oberschicht und so, ins Exil als Geiseln quasi. Und dann leben die da. Und dann merken die, wow, diese Babylonier, die haben ja alle so eine krasse Götterwelt und so, und so eine Weltentstehungstheologien, und wir haben das alles gar nicht so ausgearbeitet. Sollten wir das jetzt nicht auch mal irgendwie leisten? Und klar war natürlich jetzt für Israel, Gott ist Schöpfer, und deshalb ist der in der Bibel als erstes kommt, eigentlich der Jüngere, weil der in dieser Zeit ungefähr, so 6. Jahrhundert vor Jesus, angesiedelt ist. Und der andere ist älter. Man hat vielleicht mal gesagt, so 900 vor Jesus, aber das ist relativ schwierig. Wahrscheinlich hat er ein gewisses Alter, ist aber irgendwann überarbeitet worden. Mhm. Und man sieht auch, dass die völlig okay damit sind, so nebeneinander zu stehen. Der eine ist nämlich mit den 6 Tagen, der hat mit Adam und Eva erstmal gar nichts zu tun. Adam und Eva kommen im zweiten vor. Und man merkt auch an der Sprechweise, dass das unterschiedliche Zeiten sind und unterschiedliche Gruppen, die das schreiben. Der erste Schöpfungsbericht sagt immer, und Gott sagte, und es wurde. Mhm. Und Gott sah, es ist gut. Im zweiten steht bei uns in der Bibel immer, wenn Gott was macht, steht Herr. Mhm. Und das steht nicht Gott, da steht Herr. Und Herr ist immer dann, wenn im Hebräischen Jahwe kommt. Mhm. Also der Name von Gott. Mhm. Das heißt, der zweite biblische Schöpfungsbericht weiß schon, dass Gott einen Namen hat. Mhm. Der kommt aber eigentlich in der Chronologie, stellt Gott sich erst Mose so vor.
Ja.
Und daran merkt man auch so ein bisschen, okay, aus einer Zeit, da wusste man schon, Gott hat einen Namen und man hat das aber nach vorne gesetzt. Und im ersten ist es eher so ein Gott.
Ja.
Der hat keinen Namen, oder ist zumindest in dem Fall nicht wichtig, welchen Namen er hat, weil es sowas, da sagt man auch, der wurde von Priestern geschrieben, die so ein bisschen was Philosophisches auch hatten. Deshalb ist es so, Gott sagt das Wort allein. Das ist so ein bisschen für Prediger auch nicht unüblich. Gott sagt ein Wort und dann passiert was.
Hm.
Und der zweite Schöpfungsbericht ist halt, da ist Gott eher so ein bisschen handwerklich am Gange. Und der Adam schläft und dann auch aus der Rippe baut man was anderes. Das ist ein Gott, der hat ganz viel Handwerkliches und macht sich auch mit dieser Erde, mit dem Adam, daraus, aus der Erde formt er ja den Adam, heißt ja auch rote Erde, der Name Adam.
Mhm.
Und das ist ein Gott, der macht sich die Finger schmutzig. Der Gott im ersten Schöpfungsbericht, der sagt Worte und dann geschieht was.
Aber Moment, jetzt muss ich nochmal kurz nachhaken. Wenn du jetzt sagst, dass der zweite Schöpfungsbericht eigentlich der ältere ist, dann macht das dann ergibt es für mich jetzt gerade keinen schlüssigen Schluss, dass im zweiten Schöpfungsbericht der Name Jahwe benutzt wird und im ersten nicht. Wenn die den doch da auch schon kannten. Weißt du, was ich meine?
Die kannten den auf jeden Fall, aber die waren vielleicht auch ein bisschen, für die war einfach vielleicht was anderes interessanter, also vielleicht so ein bisschen was philosophischer. Du kannst ja, also heute gibt es ja auch in der Philosophie, Philosophen fragen sich ja auch, gibt es Gott oder nicht?
Mhm.
Die würden aber nicht fragen, gibt es Jahwe oder nicht? Oder gibt es den biblischen Gott oder gibt es Jesus? Oder das ist keine so interessante philosophische Frage. Die würden sich aber vielleicht fragen, woher kommt die Welt? Gibt es ein höheres Wesen?
Mhm.
Und dem würden wir jetzt keinen Namen geben, weil wir sind Philosophen, für uns ist das alles eher so ein bisschen klinisch und so.
Mhm.
Und dieses höhere Wesen könnte vielleicht die Welt geschaffen haben.
Mhm.
Und dass der zweite quasi schon aus so einer intellektuellen Sicht eher so denkt. Und der schafft auch Mann und Frau und nicht Adam und Eva. Die haben ja dann auch einen Namen beim zweiten.
Mhm.
Und also einfach, glaube ich, ein anderes Mindset,
was da
ein bisschen hintersteckt. Jetzt habe ich ganz viel am Stück geredet.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir müssen jetzt Special Interest Field wieder ein bisschen verlassen. Wir haben die schon verloren, die sagen, was ist der erste und zweite Schöpfungsbericht.
Vielleicht ist es hilfreich, wenn man es hört, sich einfach nochmal aufzuschlagen. Die stehen ja auch wirklich sehr dicht nebeneinander und einfach nochmal ein bisschen reinzugucken.
Genau.
Was mir einfach wichtig war, warum ich das jetzt so viel erzählt habe, ist, dass die Bibel ist halt einfach kein Buch, was so vom Himmel gefallen ist, sondern die Bibel hat auch eine Geschichte. Und manchmal ärgert es mich, wenn Leute so tun, als wäre die Bibel so völlig fertig, als, gut, es kommt auf die Ausgabe an, wie viele Seiten, aber als so und so vielseitiges Buch vom Himmel gefallen und dann war Schluss. Und das ist einfach nicht so. Und wenn man ein bisschen Gespür dafür entwickelt, wo kommt es her und so, dann kann man, glaube ich, sogar mit der Bibel viel mehr anfangen.
Mhm. Ja, same.
Wäre meine These.
Lass da mal drüber sprechen. Mir ist jetzt gerade, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ist es beim Koran so, dass, ich glaube, im Islam ist es so, gell, dass der Koran vom Himmel gefallen ist oder nicht? Ich hatte
Weiß
nur
nicht, wurde,
ein
oder wurde der
Seminar mal zum
Mohammed
Islam.
diktiert oder so?
Ah, ich
Das
dachte,
ist
die
jetzt,
wäre
da bin ich jetzt
tatsächlich
auf
vom
dünnem
Himmel
Eis.
gekommen. Nee, ich weiß es auch nicht sicher, aber ich dachte, es wäre beim Koran so gewesen, aber not sure. Ich dachte, das Wort wird, also das Buch wäre tatsächlich so von Gott gegeben auf die Erde, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht auch eingegeben und Mohammed selbst aufgeschrieben macht, vielleicht auch
Aber
Sinn.
das ist jedenfalls nie der Anspruch der Bibel. Auch
Ja.
der selbstformulierte nicht.
Ja. Ich finde das total spannend. Weil einerseits ist die Bibel schon irgendwie Grundlage dessen, wie die Christen sich irgendwie, also wie die Christen ihren Zugang zu Gott bekommen, also wie sie sich vorstellen, wie Jesus war, oder also Jesus ist ja irgendwie so das menschgewordene Wort Gottes und kam auf die Erde, aber alles, was wir von Jesus wissen, steht ja im Endeffekt in der Bibel oder wurde halt durch irgendwelche anderen historischen Dokumente irgendwie überliefert. Und auch so diese ganzen Werte, diese ganzen Maxime, an denen man irgendwie Gottes Willen oder Gottes Wesen irgendwie festmacht, ist ja schon irgendwo die Bibel. Und gleichzeitig sagt man, es ist halt, also man sieht es ja an den verschiedenen Kirchenformen, die es gibt. Man kann die Bibel einfach so krass unterschiedlich auslegen, je nachdem, in welchem Kontext man das sieht oder welchen Schwerpunkt man legt oder ob man es wörtlich sieht oder sonst irgendwas. Und gleichzeitig hat es ja irgendwie schon so den Anspruch, einfach die Wahrheit zu sein. Also verstehst du, was ich meine? Ich find's manchmal echt krass schwierig. Und also klar, man kommt wahrscheinlich immer irgendwo an den Punkt, dass man, okay, man kann es halt so oder so auslegen und ich habe mich für das entschieden, weil mir das am logischsten erschien oder weil das der Gott ist, weil das meinem Gottesbild entspricht oder sonst irgendwas. Aber es ist ja irgendwie schon auch krass, dass so dieses krass wesentliche Buch nicht sagt, so geht's und so nicht. Also weißt du, wie ich meine? Es ist, und das finde ich manchmal echt krass schwierig. Oder dass es schon auch zu diesen, vielleicht macht das jetzt ein zweites Fass auf, dass es schon auch den Anspruch hat, historische Begebenheiten zu beschreiben, die so stattgefunden haben und gleichzeitig irgendwie Geschichten erzählt, die aber nur rein metaphorisch gemeint sind. Und ich denke mir so, Alter, how on earth am I able to, also weißt du so, wie soll ich das denn jetzt wissen und wo genau hört es denn eigentlich auf und wie kann man das jetzt irgendwie, muss ich denn erst Theologie studiert haben, um die Bibel richtig zu verstehen? Das kann ja auch nicht sein. Und das finde ich echt, das ist so ein riesengroßes Spannungsfeld. Lass uns da mal drüber sprechen, Steve.
Ja, also ich verstehe das total, was du sagst. Und auch wenn man Theologie studiert hat und man da vieles lernt, aber man ist dann am Ende natürlich auch, also man steht trotzdem vor dem gleichen Problem. Vielleicht auf einem anderen, aber das Problem geht auch dadurch nicht weg. Sondern das Problem bleibt bestehen. Vielleicht hat man ein bisschen mehr Sachwissen dann im Hintergrund. Ich glaube, das ist aber so ein menschliches Bedürfnis. Und ich habe das ja auch, dass wir irgendwie denken, wäre das nicht schön, man hätte so, wie wenn du ein IKEA-Regal kaufst, so eine Gebrauchsanweisung. Und da weißt du, okay, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, und wenn ich alles mache und alle Schrauben auch da sind, und das ist ja tatsächlich meistens auch so, dann habe ich am Ende ein Bücherregal oder ein Bett oder einen Schrank oder irgendwas. Und so funktioniert die Bibel halt einfach nicht. Und ich glaube, das ist aber auch ein ganz großer Schatz, weil wer Gott wie ein IKEA-Regal, wäre er nicht Gott. Sondern das, was. Also vor dem Hintergrund, was ich gesagt habe, du verstehst, was ich meine, ne? Wäre Gott so eins zu eins erklärbar, dann tut man ihn in eine Kiste und je erklärbarer er ist, desto kleiner ist die Kiste. Und dann ist nichts mehr Göttliches da dran, sondern es ist nur noch unsere Handhabe, was wir alles von Gott wissen und Gott zuschreiben können. Und ohne dieses. Ja, dieses Mysteriöse oder dieses auch Offenlassende. Luther sagt, hat in seiner Theologie sowas, der sagt ja, wir wissen Gott von Gott viel, aber wir wissen halt viel auch nicht. Und es gibt von Gott einfach so wie die dunkle Seite des Mondes. Das
Kann
wissen
ich
wir
denken.
nicht. Und das macht uns auch nicht glücklicher, wenn wir versuchen, das zu ergründen und Gott klein zu machen. Sondern es gibt Dinge, die wissen wir von Gott. Das ist für Luther in der Regel und würde ich auch sagen, Jesus. Da wissen wir relativ viel drüber. Wir haben das Glück, es gibt vier Evangelien und Briefe und so. Da kann man schon relativ grob sagen, es gibt eine sehr große, die Schnittmenge von diesen Evangelien und den Briefen, die wir haben, was, was in dieser Schnittmenge irgendwie Jesus ist, das kann man schon ganz gut sagen. Und danach, das, ich glaube, das macht den Christen am glücklichsten, wenn er sich danach richtet und nicht so einzelne Stellen irgendwie dann sagt, aber was, ah, was meint er im zweiten Petrusbrief denn mit diesem Vers oder weiß ich nicht, was man jetzt auch nehmen, also die Sodom- und Gomorra-Geschichte macht einen, glaube ich, auch nicht so glücklich oder die ein oder andere. Und da, glaube ich, hilft es immer, wenn man sich an diesen Hauptleitfaden hält und vieles andere passt einfach nicht in eine Box oder widerspricht sich auch. Aber vielleicht ist Gott in manchen Dingen auch widersprüchlich und vielleicht ist das das, was Gott an ihm ist. Oder vielleicht ist es auch das, was menschlich an ihm ist.
Das finde ich jetzt einen spannenden Punkt, den du nennst, weil ich glaube, also so dieses, dass man Gott nicht in eine Box stecken kann, ist für mich irgendwie total verständlich, also dass das quasi nicht geht, weil sonst wäre Gott ja irgendwie auch nur Mensch oder wäre zumindest in unserem Denken
ja, drin. Total.
Deswegen, das macht, also es macht für mich total Sinn, aber trotzdem ist es eben dieses Widersprüchliche, was mich manchmal so wahnsinnig macht, weil ich glaube, wenn jetzt die Bibel einfach nur wie so ein Roman wäre über Gott, wo halt irgendwie so drinsteht, was halt Gott so für Geschichten mit Menschen geschrieben hat oder so und dann wüsste man ja trotzdem noch nicht alles über ihn. So, das ist ja wie, wenn ich deine Biografie lese, dann weiß ich ja auch einen Teil von dir, aber halt noch lang nicht alles. Aber wenn in deiner Biografie einmal stehen würde, du bist im März geboren und einmal du bist im September geboren, dann würde es mich schon wundern. Also, und das, also ich finde, das ist so ein bisschen dieses widersprüchlich. Aber klar, vielleicht ist Widersprüchlichkeit auch irgendwie eine Eigenschaft von Gott, dass das... Mag schon sein, es ist vielleicht auch einfach so das, was irgendwie so den Verstand einfach so sprengt.
Vielleicht
aber
ist Gott da auch nur, also ich glaube, Gott ist einfach vielleicht in vielem auch nur komplementär zu verstehen, also in unterschiedlichen Seiten zu verstehen. Nämlich genau wie diese zwei beiden Schöpfungsberichte. In der Grundaussage sind die sich ja völlig einig, Gott hat die Welt geschaffen und das ist irgendwie so die Hauptsache. Und ob das jetzt an einem Tag alles war und dann noch Mann und Eva und Adam aus der Rippe oder in 6 Tagen schrittweise ist jetzt eigentlich so eine Nischendiskussion, ist jetzt nicht das Hauptthema eigentlich. Ich glaube auch hier Leute, die jetzt darauf abfahren, dass das in 6 Tagen gewesen sein muss, ich glaube, that's not the point von dieser Geschichte. Ja. Also jetzt traue ich Gott viel zu und das konnte er bestimmt auch in 6 Tagen machen, aber ob er es gemacht hat oder nicht, ist eigentlich nicht. Die Zahl dieser Tage ist keine.
Naja, und vor allem hält sich Gott ja nicht an unsere Zeitrechnung. Also
ja,
die
gut,
Tage
ja, genau,
haben ja auch die Menschen auch erfunden.
Genau.
Bis heute, also.
Aber dass sozusagen diese beiden Geschichten was über Gott sagen, oder allein, dass man im Neuen Testament 4 Evangelien nebeneinander gestellt hat und die alle erzählen einen Jesus mit einem bestimmten Schwerpunkt. Ob das ein sehr, sehr gottähnlicher Jesus ist wie bei Johannes oder so ein Jesus mit dem Hang zum Sozialarbeiter irgendwie bei Lukas. Also das ist, die erzählen alle eine unterschiedliche Sache und das wird alles was dran sein. Und manches schließt sich zwar auch aus, aber das ist vielleicht die Kunst bei Gott. Dass er manchmal nur auch in Gegensätzen zu verstehen ist. Und wie der Gegensatz, dass wir sagen, Jesus war Gott und Mensch, sind eigentlich 2 Gegensätze, die sich ausschließen. Aber wir können nur wenn wir sagen, beides ist wahr, kommt man dem halbwegs nahe, was Jesus irgendwie war. Dann kann man sich in Diskussionen verlieren, wie hat er einen göttlichen Verstand und einen menschlichen Verstand oder ist es ein göttlicher Verstand in einem Menschen und so. Aber ich glaube, das, was man sagen muss, ist irgendwie, Jesus ist Mensch und Gott und das ist das, was ihn von allen anderen Leuten unterscheidet.
Ja, ist ja auch bei der Bibel, sagt man das ja auch häufig, ist irgendwie Gottes Wort und Menschenwort. Also das ist ja so. Aber ich find's manchmal klingt es auch wie so eine billige Ausrede. So, dass man bei den Sachen, die irgendwie so fehlerhaft scheinen, sagt man halt, ja, es ist halt also von Menschen halt aufgeschrieben in ihrem persönlichen Kontext und das musst du im Kontext von der Entstehungsgeschichte sehen. Und dann bei manchen Sachen so, ja, aber Gottes Wege sind unergründlich, ne? Und dann denke ich mir, manchmal klingt es halt auch einfach echt wie so eine billige Ausrede. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also nicht, dass ich das claimen würde, aber ich kann es verstehen, nee, wenn Leute das sagen.
Aber ich glaube, das Leben ist, also, ich glaube, wir haben menschlicherseits so eine große Sehnsucht nach Eindeutigkeit. In ganz oder nach, und mit Eindeutigkeit geht halt Sicherheit und Klarheit einher.
Ja,
und wie schön ist es, Sicherheit zu haben, muss ja jetzt mal ja jeder sagen. Aber das Drama des Lebens ist ja, dass man das so oft nicht hat. Mhm. Dass man auch, wenn jemand sagt, er liebt einen, dass es manchmal auch sein kann, dass er damit schon abgeschlossen hat und schon seit 2 Jahren eine andere Familie an einem anderen Ort hat. Mhm. Also jetzt ist jetzt ein extremes Beispiel. Aber sozusagen, das sind halt die Dinge, die das Leben halt auch schreibt. Und dass wir diese Sicherheit, gerade bei den besonders wichtigen Dingen, die Sicherheit, ob jemand dir entgegensagt, dass er dich liebt, dass du es nie 100% wissen kannst, sondern dass es immer auf so ein Vertrauen dem Gegenüber beruht. Und ich glaube, das ist auch das, was die Bibel ist. Sie lebt eigentlich nur von dem Vertrauen, dem du ihr, die Bibel vermittelt auch noch zu Gott, er lebt von dem Vertrauen, was du ihm entgegenbringst. Hm. Und dass du ihn nicht auf die Probe stellen kannst, soll sie ja auch nicht. Ja. Aber und das ist vielleicht eine Ausrede, also kommt vielleicht manchen vor wie eine Ausrede, aber ich glaube, es ist tatsächlich eigentlich dadurch total, total, total lebensnah.
Mhm. Ja, voll.
Ist das jetzt so deep, wie es mir vorkommt? Oder ist es wirklich eine banale Ausrede?
Mhm. Vielleicht ist es auch beides. Vielleicht ist das auch die Widersprüchlichkeit.
Mhm. Ja.
Oh, was mich jetzt noch voll interessieren würde, vielleicht kannst du mir diese Frage beantworten, die habe ich tatsächlich schon eine Weile. Kann man das irgendwo sagen, ab wann genau quasi die chronologische Geschichte, die die Bibel erzählt, historische Akkuratheit beansprucht? Also weißt du, was ich meine? Wenn man zum Beispiel sagt, okay, der Schöpfungsbericht, wie du schon gesagt hast, wurde in unterschiedlichen Zeiten aufgeschrieben, so wie sich die Menschen das irgendwie erklären oder wie sie Gott erlebt haben oder wie sie denken, dass Gott die Welt erschaffen hat. Und dann gibt es ja die Geschichte vom Volk Israel und oder zum Beispiel die Sintflut. Also weißt du, so ist die Sintflut wirklich irgendwie ein historisches Ereignis gewesen oder sagt man, okay, das ist eher was, womit was verdeutlicht werden soll? Oder zum Beispiel sagt man ja auch bei Hiob, dass es eine Geschichte ist, die eher so als wie so eine Parabel gemeint ist oder so. Aber zum Beispiel Abraham, gab es den wirklich? Oder ist das auch nur so? Also kann man das sagen so pauschal?
Also jetzt sage ich das aus dem, was ich theologisch gelernt habe und was so ein bisschen meine Überzeugung ist und oder mein Kenntnisstand ist und den ich auch für verwertbar halte. Und weiß aber, dass es andere Leute gibt, die das in beide Richtungen, nämlich in eine, es ist alles wahr und in eine, es ist viel, viel unsicherer, Richtung nochmal anders sehen würden. Mhm. Da habe ich auch echt nicht den Anspruch, der Weisheit letzter Schluss zu sein.
Hat aber das dieser ist das, Podcast von dem ich allgemein
jetzt,
nie.
Ja, haben wir ja nie, aber in dem Punkt möchte ich es jetzt einfach nochmal kurz sagen.
Ja.
Also tatsächlich diese Sachen mit Abraham und so, ich glaube, man betritt bei das die Hebräer mit Ägypten was zu tun haben, betritt man so langsam sichereren Boden. Mhm. Also das ist, weil es gibt ägyptische Tafeln, so die aufgestellt haben, so Grenzsteine oder so, und da kommt das Wort Haipiru. Nee, wie ist es? Haipuri. Ach, scheiße, ein bisschen peinlich. Aber ja, also jedenfalls Haipiru ist es, glaube ich, und vor. Und man nimmt an, dass das tatsächlich Hebräer sind, wo die zum ersten Mal auch in, sag ich mal, in einer historischen Quelle, die nicht die Bibel ist, irgendwie vorkommen. Und also irgendwie um den Sinai, der ja auch eine Rolle spielt biblisch, und dann, dass die was mit Ägypten zu tun haben, und dann sind sie irgendwann eben aus Ägypten auch raus. Und das sind das, wo man anfängt, tatsächlich erste historische Anhaltspunkte zu haben. Und das andere ist, ob man jetzt sagt, das ist ein Mythos, oder ob man jetzt sagt, das sind einfach sehr, sehr lange mündlich erzählte Geschichten von Abraham, oder man kann auch annehmen, zu sagen, in Abraham sind, in der Person Abraham oder in dieser Figur Abraham sind unterschiedliche Geschichten zusammengetragen worden, und das hat man am Ende gesagt, es ist alles dieser Abraham, auf den gründen wir uns. Und so ähnlich ist das manchmal mit den 12 Stämmen oder so, und aber das so richtig final Geschichtsschreibung, wie wir das heute machen würden, ist eigentlich, also weil die das damals nicht, das ist für uns so schwer zu verstehen, weil wir alle nach dem 19. Jahrhundert leben, als es irgendwie so einen historischen Turn gegeben hat und wir unter Geschichtsschreibung einfach was anderes verstehen als auch andere Autoren der Antike, als auch Leute, die, also das ist, gilt jetzt nicht nur für die Bibel, sondern auch für andere Sachen, also Geschichtsschreibung, das zum Beispiel die Königebücher, das ist ja, wo man sagen würde, das ist eigentlich ein Geschichtsbuch, ist ja eigentlich auch eine theologische Geschichtserzählung. Und die erheben zwar so ein bisschen den Anspruch, da saß ein Historiker da und hat das jetzt alles aufgeschrieben, aber so ist es eigentlich schon eine theologische Geschichtserzählung. Und bestimmte Elemente sind dann tatsächlich so, also bestimmte Sachen Zitate aus den Propheten oder also kann man oder über Jerusalem, welche Mauer wann wo gestanden hat. Da gibt es ja Archäologen, die da echt super viel wissen. Und es ist immer wieder so historisches, sehr Nachweisbares. Aber es vermischt sich, das ist ja beim Neuen Testament eigentlich schon fast nicht anders. Die Evangelisten leben auch alle deutlich nach Jesus und haben auch jetzt nicht, die wollen schon Dinge, die wahr sind, über Jesus sagen, aber die würden jetzt auch nicht, wären jetzt nicht wie heutige Historiker. Das wär denen auch Unrecht getan, wenn man das so sagen würde. Mhm. Also Johannes setzt den Tod Jesu am grünen Donnerstag an und die anderen Evangelisten am Karfreitag. Und niemand der Leute, die in der alten Kirche das Neue Testament gelesen haben, gesagt, ja, dann ist ja scheiße, einer von beiden muss ja lügen. Und das war nicht deren Thema. Mhm. Und deshalb ist es ein bisschen schwierig, unseren heutigen Geschichtsbegriff, aber wir kommen da nicht raus, wir kommen aus unserer Haut, Geschichte zu denken, so nicht mehr raus. Ja. Das ist ganz verstörend. Aber es ist oft nicht sozusagen der Anspruch von vielen, vielen biblischen Stellen, aber man kann quasi sagen, ab diesem Hebräer-Ding kommt man immer mal wieder so Meilensteine, wo man sagen muss, ach, und da gibt es übrigens auch andere Quellen, die sagen das auch. Hm. Und was auf die früheren Sachen zutrifft.
Ja, verstehe. Und wie geht's dir damit, also wie gehst du damit um, wenn du zum Beispiel, ich meine, gut, du hast Theologie studiert, vielleicht hast du einfach so krass viel mehr Wissen, dass dir sowas nicht passiert, aber wie gehst du damit um, wenn du die Bibel liest und eine Stelle fordert dich total heraus in dem, wie du irgendwie dachtest, wie Gott ist oder wie deine Überzeugung ist, vielleicht irgendwie auch von Moral oder weiß ich nicht genau, oder irgendwie, ja, weiß nicht, vielleicht auch so, keine Ahnung, geschichtlich vielleicht auch, also dass du quasi einfach so ein bisschen an deine Grenzen kommst oder dass du es vielleicht sogar sprachlich einfach nicht verstehst, was drin steht. Also quasi, wie gehst du mit herausfordernden Bibelstellen um?
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist aber mein eher so Ansatz, wenn es gibt tatsächlich Dinge, die sprachlich mal so ein bisschen absurd sind oder wo man heute nicht mehr weiß, was man damit anfangen soll, weil man einfach nicht mehr in der historischen Situation drin ist. Paulus spricht davon, dass es ja, dass die Auferstehung wahr sein muss, sonst würde man ja auch nicht Tote sich auf Tote taufen lassen. Ja,
das habe ich neulich gelesen.
Und man denkt so, hä? Ja, ja. Was soll das eigentlich sein? Es ist niemand sozusagen weiß, was mit dieser Stelle mehr gemeint, weil wir diese Praxis gar nicht mehr kennen, hat irgendwann aufgehört und pff, das ist so eine, und, aber ich denke dann immer, dann ist es wohl auch keine so wichtige Stelle, dass ich mich jetzt, also ich werde diese Lösung eh nicht finden und natürlich kann ich darüber beten und hoffen, dass mir das irgendwie erschlossen wird und so, aber ich denke irgendwie, naja, aber es ist wohl doch keine Stelle, die so ganz wichtig ist. Also das trifft auf ganz viele Stellen, die so ganz im Dunkeln liegen, zu. Und dann gibt es Dinge, die sind mysteriös. Die können aber was, also der Kampf von Jakob am Jabok, da ist so eine Figur. Da ist er von seinem Bruder weggelaufen und hat auch eine komplizierte Geschichte erlebt. Wer die Geschichte nicht kennt, kann die ja mal nachlesen. Das ist eine sehr spannende Geschichte, aber zu der man auch nicht so genau weiß, wie ist sie da reingekommen. Er bekommt dann einen neuen Namen, er heißt danach Israel. Eigentlich ja wichtig, weil das ganze Volk heißt ja dann so. Mhm. Da hat er mit Gott gekämpft. Was bedeutet es, mit Gott zu kämpfen? Und da, finde ich, kann man sich schon, das ist schon so eine Stelle, wo ich denken würde, der kann man sich vielleicht am besten fast schon übers Gebet nähern oder auf so eine spirituelle Weise nähern. Als jetzt, dass man, klar, gibt es alttestamentlich da Thesen zu und es gab Flussgötter und so und ist es eigentlich, kämpft er eigentlich mit einem Flussgott oder ist das Yahweh? Aber ich das weiß nicht, ob einen das wirklich weiterbringt und das wäre was, wo ich, kennen wir das nicht, dass wir mit Gott kämpfen. Und weil wir mit was hadern und am Ende gehen wir raus und sind größer geworden und haben uns vielleicht auch verändert und tragen deshalb vielleicht auch, also diese Namensveränderung ist vielleicht auch dann ein Beispiel für eine veränderte Persönlichkeit. Und das ist, glaube ich, finde ich, und so nähere ich mich schon auch vielen Stellen. Ich finde, häufig ist es nicht der Ansatz, der einem am allermeisten bringt, wenn man jetzt tief in die Exegese, also tief in die historische Exegese reingeht und sagt, so und so war es. Sondern ich glaube, die Bibel hat schon einen tiefen spirituellen Wert. Und auch wenn man das andere, glaube ich, alles, zumindest wenn man Theologe ist, wissen muss, damit man nichts grob falsch macht, halte ich ganz viel davon, die Bibel auf diesem geistlichen Ding auch zu lesen, was sie einem da auch sagen kann. Und das ein Wort, was eigentlich mal für Israel oder für jemand anderen oder in einem Psalm geschrieben wurde, dass das auch mir heute was zusprechen und mir was sagen kann. Mhm. Und oder dir oder dem Hörer oder der Hörerin. Genau.
Ich würde auf deinen letzten Punkt gleich nochmal zu sprechen kommen, aber ich wollte noch was sagen zu dem, was du davor gesagt hast. Und zwar dieses, dass man an so Bibelstellen auch nicht verzweifeln soll. Also, dass wenn man eine Bibelstelle mal liest und dann halt auch merkt, okay, irgendwie, es ergibt für mich jetzt gar keinen Sinn oder keine Ahnung was, dann, also so, was das irgendwie mir total wichtig ist, ist, Leuten immer mitzugeben, dass es darauf halt auch echt nicht ankommt. Also Gott sagt ganz klar oder Jesus sagt ganz klar in der Bibel, die Menschen sollen so werden wie die Kinder. Und dann denke ich immer, Kinder haben keine Theologie studiert. Also ich muss nicht, um irgendwie Gottes Wesen zu verstehen oder Gottes Willen für mein Leben zu verstehen oder so, ich muss nicht Altgriechisch sprechen können. Das muss ich auch irgendwie anders verstehen können. Und ich glaube zutiefst, dass wenn man solche Bibelstellen nicht versteht und vielleicht auch nie versteht im Laufe seines Lebens, dass es nichts ist, woran man irgendwie dann so verzweifeln sollte oder dann plötzlich so alles in Frage stellt, sondern ich glaube, dass man trotzdem ganz viel von Gott in dem Buch mitkriegen kann. Und wie du auch schon gesagt hast, man kann die ganze Bibel in- und auswendig können und man kennt trotzdem nicht alle Seiten von Gott. Also so, das ist alles irgendwie halt wie ein Puzzleteil von einem riesengroßen Puzzle, das man nie fertig machen kann. Und wenn das eine halt nicht passt, dann macht man halt ein anderes rein und erkennt irgendwie einen anderen Teil von dem Puzzle.
Ja.
Ja, also das ist schon was. Und zu dem, was du auch gemeint hast mit dem über Bibelstellen, dass man auch betet oder versucht, dass Gott einem geistlich da auch irgendwie was dazu sagen kann. Auch das ist vollkommen legitim, wenn Gott da zu unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Sachen sagt. Weil jeder hat auch ein unterschiedliches Leben, unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Situationen. Und da spricht Gott auch unterschiedliche Sachen rein durch eine und dieselbe Bibelstelle. Und wenn Martin Dreyer hieß der, gell, wenn er das Salz mit dem Kühlschrank übersetzt, dann ist damit vielleicht trotzdem auch das Gewürz gemeint. Also das ist, glaube ich, das schließt sich gegenseitig nicht aus. Aber ich wollte noch zu dem dazu kommen, was du gesagt hast mit dem, dass Gott auch durch die Bibel in unsere heutige Situation sprechen kann. Ist dir sowas schon mal passiert? Also dass du wirklich so ein krasses Erlebnis hattest mit der Bibel, wo irgendwie Gott voll irgendwie zu dir gesprochen hat?
Ach, was heißt so ein krasses Erlebnis? Das ist ja immer die Frage, wo fängt das an, wo
hört es auf? Aber
natürlich ist es schon so, und das ist mir auch schon oft vorgekommen, dass ich, wenn ich selber was gelesen habe oder wenn ich in einem Gottesdienst eine Lesung gehört habe oder was, dass mich ein Vers oder so, manchmal auch sogar was ich schon oft gehört habe, ja, oder dass mir es sogar auch in der Predigt erschlossen wurde, mal mit so einer ganz anderen Bitte, wo ich dachte, boah, das ist ja jetzt richtig für mich.
Ja.
Und das ist mir jetzt schon oft vorgekommen. Ist jetzt nicht aber so, dass ich irgendwie dachte, oder dass ich denke, damit bin ja ich gemeint oder sowas. Das ist mir schon oft vorgekommen, aber jetzt nicht so, dass es dann so ein Mai, vielleicht habe ich auch mal geweint wegen sowas, aber das ist jetzt nicht sowas, dass ich jetzt nicht in so einem tiefer... Ja, aber weißt du, was ich meine? Es hatte dann kein so Erweckungserlebnis auf so eine Stelle hin, aber trotzdem eine tiefe Berührung vielleicht. Das würde ich schon sagen. Jetzt nicht so, dass ich da was gelesen habe und ich dachte, jetzt muss ich aufstehen und mein Leben ändern und Straßenprediger werden. Weiß ich nicht, sowas.
Ja,
und du?
Ich hab tatsächlich beides schon erlebt. Also ich habe sowohl, was du auch meinst, irgendwie so eine Stelle, die man vielleicht schon ewig oft gehört hat und plötzlich hat man so eine ganz andere Erkenntnis darüber. Also dass du so denkst, ach krass, die Ebene habe ich davor noch nie gesehen. Aber tatsächlich hatte ich es auch schon mindestens zweimal, das ist mir jetzt gerade eingefallen, dass es wirklich auch so lebensverändernd war für mich in dem Moment. Also dass es wirklich irgendwie so was Krasses für mich verändert hat. Eine kann ich auf jeden Fall erzählen, das fand ich ziemlich interessant. Das war auf einem Mitarbeiterwochenende vor keine Ahnung wie vielen Jahren, ich glaube 2018 oder so war das. Da hatten wir am Abend eine Weinverkostung und das war ein richtig, richtig guter Abend und wir haben also wirklich sehr viel Wein verkostet und hatten eine richtig gute Zeit und am nächsten Morgen hatten da immer so eine Morgenandacht in diesem Tagungshaus, wo wir waren und da hat man immer so irgendwie auch was von Luther irgendwie gelesen, ich weiß nicht, wie das dann heißt, Liturgie, keine Ahnung, und da kam dann auch dieser eine Vers aus einem Petrusbrief, wo dann irgendwie drin steht, wir wollen wachsam sein und nüchtern, damit der Teufel uns nicht angreift oder so.
Seid nüchtern und wacht.
Und in dem Moment, ich habe mich so krass heuchlerisch gefühlt, weil ich mir so dachte, Also ich habe alles gemacht, aber nicht, dass ich nüchtern bin. Also wirklich so. Und ich dachte mir so, also wenn man zu viel getrunken hat, man ist halt auch wirklich, wie oft schämt man sich am nächsten Tag dafür, für irgendwas, was man gemacht hat, irgendwas, was man gesagt hat, was weiß ich was. Und ich dachte dann im nächsten Moment, es so, kann doch nicht sein, dass ich, also ich habe mich einfach so heuchlerisch gefühlt in dem Moment. Und das war nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, Gott macht gerade so mit dem Zeigefinger auf mich und sagt, danke, jetzt trink aber mal weniger. Sondern es war wirklich eher so eine Selbsterkenntnis, wo ich so dachte, will ich das? Will ich so einen Kontrollverlust? Will ich dafür einen Haufen Geld ausgeben, dafür, dass ich mir irgendwie so Birne wegschieße? Und dann habe ich tatsächlich, ich bin dann meistens so ein bisschen radikalerer Typ, weil ich das anders, also ich kann sowas dann nicht ich kann sowas nicht reduzieren, sondern ich muss es dann wirklich immer minimieren. Und dann habe ich zum Beispiel gesagt, ich trinke jetzt ein Jahr kein Alkohol mehr. Und das habe ich ab dem Tag, habe ich ein Jahr gar kein Alkohol mehr getrunken. Und es war voll das coole Erlebnis für mich. Also es war, wie gesagt, ich muss das, glaube ich, nochmal betonen, es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, Gott sagt zu mir, ich darf kein Alkohol mehr trinken und mittlerweile trinke ich auch Alkohol. Aber ich habe ein ganz anderes Verständnis nochmal dafür bekommen, was das irgendwie für mich bedeutet oder was es vielleicht auch bis dato für eine Rolle in meinem Leben gespielt hat. Und das fand ich total interessant. Und einmal war es auch so, nochmal eine andere Geschichte, da hatte ich ein krasses gesundheitliches Problem, das mich sehr belastet hat, und da hatte ich dann plötzlich so das Bedürfnis, irgendwie mich jetzt in mein Zimmer zurückzuziehen und in der Bibel zu lesen. Und ich habe davor auch voll gebetet, so dass Gott mir irgendwie zeigt, wie ich damit umgehen kann oder sonst irgendwas. Und dann war es wirklich so, und das ist die crazyste Geschichte bis heute, an die ich mich erinnern kann, dass ich wirklich, ich wusste nicht genau, was ich lesen soll. Dann dachte ich, okay, dann schlage ich die Bibel einfach mal auf. Und dann war es wirklich so, das war im Alten Testament, bei der Geschichte von Abraham. Und ich habe die Bibel aufgeschlagen und da war ein Post-it drin mit meiner Handschrift, wo stand, hier weiterlesen. Und ich konnte mich nicht daran erinnern, dieses Post-it jemals geschrieben zu haben. Und dann war wirklich so, die Überschrift von diesem Kapitel war so die Antwort auf meine Frage, die ich hatte. Und ich dachte so, krass. Also das war für mich wirklich so crazy. Und da habe ich auch geheult wie ein Schloss. Und aber das war wirklich so, und das hat mich so befreit in dem Moment und hat mir irgendwie so geholfen, damit dann irgendwie umzugehen. Das war für mich irgendwie total, total die crazy Situation. Und eine mini-kleine Anekdote. Ja. Und eine mini-kleine Anekdote, die ich noch erzählen kann, weil ich die einfach witzig finde. Das ist die Schwester von einer Freundin, der ist das passiert, die hatte irgendwie, das war am Tag von ihrem Mathe-Abi, sie hatte irgendwie richtig Schiss oder war einfach total nervös und hat morgens in die Tageslosung geguckt und dann stand einfach in dem Tageslosungsvers, du kannst immer mit Gott rechnen. Und die Geschichte finde ich einfach irgendwie so süß, weil das stand bestimmt in einem komplett anderen Kontext, aber in dem Moment hat es ihr einfach so voll viel Kraft gegeben und daran muss ich heute noch so oft denken, weil ich das einfach so eine coole Geschichte finde. So, jetzt habe ich viel persönliche Anekdoten erzählt.
Wir müssen so langsam ich zum Ende kommen, weil uns der Chris sonst erschießt, aber was wieder die Bibel wäre, aber... Aber zu dem mit dem seid nüchtern und wach, das ist in der komplett im Abendgebet kommt es vorher oft vor, seid nüchtern und wacht, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Mega, also geil, finde ich auch einen ganz spannenden Vers, und gerade wenn man das mit Leuten zusammen macht, vielleicht auch in so einem Social Gathering, Abendgebet ist quasi immer das Letzte, was man dann macht, kann es natürlich sein, dass man was vorher getrunken hat und dass das dann, das ist mir auch schon tatsächlich passiert. Das finde ich total spannend, und trotzdem steht ja irgendwie dann, gibt es Bibelstellen, dass Gott den Wein gemacht hat, um den Menschen zu erfreuen. Und das erste Wunder, was wir von Jesus im Johannesevangelium erzählt bekommen, das ist diese Hochzeit zu Kanaan, wo aus Wasser Wein wird. Und das hat keine so hehre theologische Bedeutung, sondern das ist einfach, damit das Fest weitergehen kann. Und das finde ich einfach so spannend, dass du das gesagt hast, weil wir vorher schon mal das Thema Komplementarität, also zwei, also diese zwei Dinge, die von denen man meinen könnte, sie widersprechen sich. Ja. Tun sie vielleicht aber nicht. Und weiß nicht, vielleicht bedeutet das auch sowas wie, dass man eine Fastenzeit, die wir ja vielleicht haben mit 7 Wochen ohne, auch mal genau sich darauf nochmal fokussieren kann, dass man sich fragt, was hat Macht über mich? Was hat vielleicht zu viel Kontrolle über mich und macht aus mir was ich nicht sein möchte? Könnte Alkohol sein, könnte aber auch was anderes sein. Können Videospiele sein, können Sex haben, kann auch eine Partnerschaft sein, die einen am Ende zu jemandem macht, von dem man nicht mehr... dem man nicht gerne wäre. Ja. Aber sowas, also das finde ich nochmal total spannend Diese zwei Dinge, voll, die einfach auch beide so da stehen.
Ja.
Und die beide dann auch ein Recht haben.
Ja, ja, ja.
Finde ich, schließt das fast, schließt fast
den
ab.
Kreis. Ja.
Ich würde gerne, bevor wir den Kreis ganz dicht machen, noch was Kurzes, so ein bisschen Resümierendes sagen.
Ich hätte noch eine Frage, die ich tatsächlich auch noch ziemlich wichtig finde.
Das ist ein wichtiges Thema und wir haben Zeit. Macht ihr jetzt Pause und hört weiter, wenn ihr die Geschirrspülmaschine leer macht.
Steve, warum sollten Menschen, die nicht an Gott glauben oder noch nicht an Gott glauben oder sich vielleicht auf die Suche machen möchten, warum sollten die Bibel lesen? Sollten die die Bibel lesen?
Und ja, die Bibel sollte man immer lesen. Ich glaube, das würden sogar Atheisten würden sagen, man sollte mal die Bibel gelesen haben, einfach weil das für unseren Kulturkreis so krass wichtig ist. Und du verstehst so viel von unserer Kultur nicht und von unserer Literatur und von unserer Architektur und von unserer Kunst, wenn du nicht die Bibel gelesen hast.
Naja, aber das würde das jetzt ja auch reichen, dass man irgendwie so ein paar Grundkenntnisse hat, dass es da irgendwie eine Arche Noah gab und dass es einen Schöpfergott gibt und so. Also da muss ich jetzt nicht die Bibel komplett durchgelesen haben. Ich habe ja den Koran nicht komplett durchgelesen und wir haben sehr viele Menschen aus muslimischen
Kulturen. Ja, aber das hat unsere Kultur nicht, der Koran hat unsere Kultur nicht so stark geprägt. Deshalb nee, also würde ich schon sagen, ja weite Strecken der Bibel gelesen zu haben, ist, wer König David ist, weil die Königin von England zum Beispiel sich in einer königlichen Ordnung sieht, die auf David, in einem Königsamt, was auf David zurückgeht. Und deutsche Kaiser haben sich auch zurückberufen auf biblische. Also sozusagen, wir müssen das Thema nicht aufmachen, aber europäische Monarchen sahen sich theologisch in der Tradition Davids.
Das finde ich interessant, das wusste ich auch nicht.
Naja, und deshalb auch so Dinge, die jetzt nicht vielleicht direkt schon. Aber Arche Noah, you name it. Vielleicht reicht es auch, wenn solche Leute dann eine Kinderbibel lesen, weiß ich nicht. Also allein aus diesem Aspekt, glaube ich, ist es immer gut. Und dann, ich glaube schon, dass jetzt jemand, der nicht an Gott glaubt, wird jetzt vielleicht auch nicht sagen lassen, rechne damit, dass Gott auch aus der Bibel zu dir spricht. Meine Erfahrung ist, auch wenn man nicht damit rechnet, Gott kann aus der Bibel zu einem sprechen, aber es ist halt leider auch nichts, was auf Knopfdruck passiert, sondern es kann einen manchmal ereilen, wenn man gar nicht dafür offen ist und manchmal kann man suchen und suchen und suchen und es passiert dann nichts. Also das ist halt das Drama vielleicht auch daran, dass es nicht so einen Automatismus gibt, aber jemanden, der offen ist, der jetzt nicht per se schon atheistisch ist, der offen ist, würde ich sagen, lies es und rechne damit, dass Gott dir was sagt. Und jemand, der atheistisch ist, würde ich sagen, lies es, das ist kulturell unglaublich bedeutsam. Ja. Und wenn Gott zu dir spricht und du hast nicht mitgerechnet, ist es doch auch schön.
Ja, ja, ja. Ich glaube tatsächlich, vor allem, wenn man so ein bisschen die Person Jesus kennenlernt, kann das, glaube ich, sehr hilfreich sein, zumindest den christlichen Glauben so ein bisschen besser zu verstehen. Ja, das glaube ich auf jeden
Absolut.
Fall. Moment,
ich es hatte, gibt, wenn man, ja. Ich wollte vielleicht noch ergänzen, das ist natürlich auch immer, wir waren jetzt wieder dabei, die Bibel von vorne nach hinten und so. Und das ist, wenn man so das als Projekt macht, ist es, glaube ich, wirklich herausfordernd. Es gibt, jetzt schwärme ich wieder von der Basisbibel, aber es gibt so von der Basisbibel eine Basisbibel, wie heißt die? Ist jedenfalls so ein Best-of, jetzt weiß ich es aus dem Kopf nicht, wo die allerwichtigsten biblischen Geschichten drin sind. Es ist ein schmaleres Bändchen und es ist für jemand, der starten möchte und vielleicht eigentlich ein ganz gutes Einsteigerkit. Auch wenn ihr sagt, sowas möchtet ihr mal da haben, falls ihr das verschenkt an jemanden, der vielleicht so ein Anfänger ist oder ein Interessent, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man mit der Auslese, Basisbibel-Auslese heißt das.
Ja, ja.
Ist es gar nicht so schlecht, wenn man das vielleicht hat, weil das ist echt ein bisschen was Händelbareres, als wenn man einem dieses doch sehr große Buch irgendwie in die Hand drückt.
Und ich möchte an der Stelle auch einfach nochmal kurz Pressure rausnehmen. Ihr seid keine schlechten Christen oder Christinnen, wenn ihr nicht die komplette Bibel gelesen habt. Also ich glaube, ich habe
mich... Nur wenn ihr unseren Podcast nicht
hört. Ich glaube, ich habe mich vor 10 Jahren bekehrt und ich habe die Bibel immer noch nicht komplett durchgelesen. Es gibt immer noch Bücher, die ich noch gar nicht angeguckt habe. Es gibt immer noch Personen, die ich teilweise aus der Bibel überhaupt nicht kenne. Und das ist vielleicht wirklich so, weil man, wenn man irgendwann halt so diese, in Anführungsstrichen, wichtigsten kennt, so die auch in den Predigten genannt werden, dann kommt man damit auch gut klar. Aber ich glaube, ich habe noch nie einen Blick in die Chronik geworfen oder so. Und ich sage nicht, dass es unwichtig ist, aber ich sage nur, Leute, chillt eure Base. Ihr müsst nicht die komplette Bibel gelesen haben, um irgendwie zu sagen, ihr könnt mit Gott in einer Beziehung sein oder irgendwie einen tiefen Glauben haben oder so irgendwas. Also das ist nicht der Anspruch, der auf euch gelegt wird, dass ihr das müsst. Aber es ist schon so, dass ich zum Beispiel sage, ich möchte das irgendwann mal geschafft haben.
Ich würde vielleicht noch ergänzen zu deiner Ergänzung, die etwas ergänzt hat, was ich ergänzt habe. So sind unter Umständen auch bestimmte Kapitel der Bibel geschrieben worden. Du hast vorhin gesagt, dass es auch als Kinder kann man irgendwie Bibel lesen, man muss nicht Theologie studiert haben und so. Und das glaube ich schon, dass das so ist und dass die Bibel zu einem sprechen kann, ohne dass man ein Theologiestudium hatte. Ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen demütig sein mit der eigenen Erkenntnis und nicht sagen, was ich jetzt da gelernt habe, ist Gesetz und das ist für alle.
Ja.
Weil das ist was auch ein bisschen für mich eine Motivation war, aus dem so eine Podcast-Folge zu machen, wenn Leute irgendwie von sich sagen, sie wären bibeltreu, finde ich das immer so ein bisschen gefährlich, denn was sind andere und wodurch zeichnet sich das aus, dass man irgendwie bibeltreu wäre? Und da häufig ist es nämlich auch nur eine selektive Auswahl der Bibel, weil wie man nämlich gelernt hat, ist die manchmal in dieser komplementären Sache und da ist ja die Frage, was ist da die Treue? Und das wäre mir einfach nochmal ein bisschen wichtig, wenn man das so macht, dass man das auch mit einer gewissen Demut tut, dass man auch selber es nicht vielleicht bis ins allerletzte verstanden hat. Und da würde ich vielleicht noch gerne kurz so zwei historische Sachen dazulegen, woher die Bibel, die wir heute haben, kommt. Wenn du dir sagst, das Alte Testament, mit dem wir heute arbeiten, was in deinen Bibeln ist, ist aus einem Kodex, einem hebräischen, der im Jahr 1000 nach Christus geschrieben wurde. Also das ist so die wissenschaftliche Bibelausgabe, mit der wir heute arbeiten, ist eine hebräische Schrift, die aus dem Jahr 1000 stammt, also Mittelalter, unser Mittelalter. Und das Neue Testament, mit dem wir heute wissenschaftlich arbeiten, ist eine Zusammenstellung aus dem Best-of von ganz vielen Fragmenten, die man irgendwo gefunden hat. Mhm. Man hat gesagt, wir stellen alle verlässlichsten Sachen zusammen, die wir gefunden haben, die allerverlässlichsten, und davon machen wir das Best-of. Das ist also eigentlich ein Puzzle von Best-of. Mhm. Und das ist das, was also zu dem Thema, einfach was ich vorhin gesagt habe, ist nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist eine Zusammenstellung aus Texten, und die finale Bibel, wie wir sie heute haben, ist im Jahr also knapp 400 so festgelegt worden. 400 nach Jesus. Die Texte sind natürlich alle älter. Aber die sozusagen, dass da Sachen rausgeflogen sind, wie der Barnabasbrief, den heute keiner mehr kennt, den Hirten des Hermas, den heute keiner mehr kennt, aber für ganz viele Leute im 2., 3., 4. Jahrhundert ganz normaler Teil ihrer Bibel. Mhm. Die Johannes-Offenbarung, die für uns ganz normaler Teil ist, war für ganz viele Leute kein Teil ihrer Bibel, die gesagt haben, nee, die ist zu abgespaced, die kann man nicht nehmen. Und das wäre für mich einfach nochmal wichtig, dass man das ein bisschen mitnimmt und sagt, das kann, glaube ich, auch ein bisschen demütig machen. Und ich glaube, es ist dann echt wichtig zu sagen, die Bibel ist halt kein Navi, wo man sagt, dritte Straße links und dann da, sondern ist ein Kompass. Und sie führt einen zu Gott in der Richtung, wie ein Kompass einen nach Norden führt und nicht sagt, die dritte Straße links. Ich glaube, das ist das, was wir vorhin hatten, mit Gott nicht in eine Box packen und nicht klein machen. Die Straßenkarte, die ändert sich immer. Wir sind nicht mehr im alten Israel, das ist nicht unser Kulturraum. Wir müssen mit dem Kompass auf unserer Straßenkarte, die wir heute haben, da müssen wir mit dem Kompass sagen, in Richtung Norden gehen, Gott näher dazu kommen. Ich finde das ein ganz hilfreiches, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein blödes Bild, aber ich finde es für mich total hilfreich zu sagen, es ist kein Navi, bitte wenden, sondern du musst deinen Weg nach Norden finden und da ist die Bibel der Kompass für. Mhm.
Ja, schönes Bild. Ich finde, das rundet das auch tatsächlich jetzt nochmal ganz gut ab, was wir jetzt bisher so über die Bibel gesprochen haben. Also es war jetzt ja wirklich mal wieder ein sehr wilder Ritt durch dieses heilige Buch.
Aber wir wissen, ab und zu braucht ihr einen wilden Ritt.
Ab und zu gibt es einen wilden Ritt mit uns. Für diejenigen von euch, die es bis hierher geschafft haben, herzlichen Glückwunsch. Meldet euch gerne.
Ihr bekommt, wir können Urkunden ausstellen. Verliehen.
Das war quasi wie ein Theologiestudium, jetzt nur in kurz. Bibelstudium in kurz. Nein, ach was. Aber ja, es war auf jeden Fall cool. Steve, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel neu gelernt. Ich finde es immer wieder total cool, mich mit einem Pfarrer mit solcher Expertise auszutauschen.
Also ich möchte vielleicht noch kurz sagen, ich bin da echt auch kein Bibelfachmann. Ne? Das war das, was ich so gut aus dem Studium noch weiß und rekonstruieren kann. Deshalb würde ich gerne noch zwei Podcasts auch empfehlen. Ha, das hätte ich nämlich sonst vergessen, wenn du mich hier nicht fälschlicherweise gelobt hättest für meine tiefe Kenntnis, die wirklich eher jetzt alles oberflächlich war. Hört euch Unter Pfarrerstöchtern an. Das ist ein Podcast von Zeit Online. Die erzählen das Alte Testament nach und es ist viel besser, als es klingt, wenn ich jetzt sage, die erzählen das Alte Testament nach. Eine Theologin dabei, eine Journalistin von der Zeit, sind Schwestern und die reden darüber und es ist super schön zu hören. Viel besser, als es jetzt erstmal klingt. Unter Pfarrerstöchtern heißt das. Und das andere ist Worthaus. Der ein oder andere, der uns hört, kennt vielleicht Worthaus. Die haben ganz oft Vorträge, auch zum Beispiel zu den Themen, was ist, wer war Jesus, was ist, es ist sehr vortragsmäßig, aber wer da ein bisschen deeper und mehr Fachwissen, als ich jetzt liefern konnte, reingehen möchte, die sind trotzdem gut zum Zuhören. Es sind Vorträge, wo man gerne zuhört. Ja.
Vielen Dank für diese Recommendation, Steve. Und ich glaube, bevor wir jetzt den Chris noch mehr verärgern, würde ich sagen, let's call it a Podcast-Folge. Wir freuen uns, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Wir hören uns wie immer in der nächsten Woche mit einem weiteren spannenden Thema. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne,
Servus.
Over and out.